NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was ist bloß los mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin? Kürzlich haben Mitglieder der Gemeinde Strafanzeige gegen den amtierenden Vorsitzenden Gideon Joffe erstattet. Sie gehen davon aus, dass bereits bei den Gemeindewahlen 2011, aber auch 2015 Briefwahldokumente gefälscht wurden, um Joffe zum Wahlsieg zu verhelfen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Joffe hatte im Juli öffentlich erklärt, an Fälschungen von Wahlunterlagen beteiligt gewesen zu sein. Sogar der Zentralrat der Juden, der eigentlich keinerlei Handhabe zur Einmischung in Gemeindebelange hat, erklärte, die Vorgänge seien nicht länger nur eine interne Angelegenheit der Berliner Gemeinde. Das Ansehen der gesamten jüdischen Gemeinschaft sei betroffen. Das Präsidium des Zentralrats appellierte sogar an Gideon Joffe und seine Vorstandskollegen, bis zur abschließenden Klärung des Sachverhalts ihre Ämter in den Gremien des Zentralrats ruhen zu lassen. Gideon Joffe wies alle Vorwürfe zurück und verabschiedete sich bis September in den Urlaub. Der Publizist Micha Brumlik ist ein wachsamer Beobachter dieser Vorgänge und Mitglied der Gemeinde. Was ist los, Micha Brumlik? Wieso ist diese Berliner Gemeinde in einem solchen Zustand?
Zum einen ist die Gemeinde von ihrer demografischen Zusammensetzung her ziemlich gespalten. Es gibt zwei Lager, die sogenannten Alteingesessenen und dann die große Mehrheit jener, die nach 1989 aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind. Das stößt auf eine Konstellation, in der diese Gemeinde in gewisser Weise zum Selbstbedienungsladen für Leute geworden ist, die mit dieser Politik ihr Leben fristen wollen.
Was heißt das genau?
Das heißt genau, dass in Berlin, anders als in den meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland, die Position des Vorstandsvorsitzenden außerordentlich hoch dotiert ist. Die Berliner Lokalpresse hat unwidersprochen von einem Jahresgehalt von sage und schreibe 125.000 Euro gesprochen. Und ich würde mich nicht scheuen, hier von einer Form von postsowjetischem Klientelismus zu sprechen. In den meisten anderen jüdischen Gemeinden und auch in Berlin ging es durchaus so, dass die Vorstände ihre Arbeit ehrenamtlich verrichten und dass dann tüchtige Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, die durchaus angemessen entlohnt sind, die Verwaltungsarbeit verrichten.
Also wir haben ja ein prominentes Beispiel für Ehrenamt im jüdischen Bereich, nämlich Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, der seine Arztpraxis die ganze Zeit weiterführt und alles ehrenamtlich macht. Nochmal zurück zu dieser Aufspaltung zwischen Zuwanderern und Alteingesessenen. Kann es wirklich daran liegen, wenn man doch sieht, diese Situation gibt es in jeder jüdischen Gemeinde in Deutschland, ein Übergewicht der zugewanderten Juden aus den GUS-Staaten und trotzdem gibt es da Gemeinden, die hervorragend laufen und es gibt keine Probleme.
Also man darf das nicht verallgemeinern. Auch in Berlin ist es so, dass ein großer Teil der zweiten und dritten Generation der ex-sowjetischen Zuwanderer ganz anders eingestellt sind. Spannungen freilich hat es überall gegeben, aber so, wie sich das in Berlin darstellt, nirgendwo anders.
Was könnte jetzt passieren? Der Zentralrat hat ja bereits erklärt, dass er sich jetzt zuständig sieht und nicht als reiner Dachverband raushält. Was erwarten Sie vom Zentralrat?
Also, soweit ich mich da institutionenbezogen auskenne, sehe ich nicht, dass der Zentralrat irgendwelche förmlichen juristischen Schritte unternehmen kann. Mehr als appellieren kann er nicht. Wer aber tatsächlich förmliche juristische Schritte unternehmen kann, das sind Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu Berlin, die sich geschädigt fühlen. Die haben nun die Möglichkeit, Strafanzeige wegen dieser Wahlfälschungen zu erstatten. Diese Wahlfälschungen, wenn ich das juristisch richtig sehe, gelten als Urkundenfälschungen und hier müsste dann tatsächlich die Berliner Staatsanwaltschaft eingreifen.
Bisher ist die Staatsanwaltschaft in Berlin sehr, sehr zurückhaltend gewesen, hat sehr vieles in dem Bereich als innere Angelegenheit einer Religionsgemeinschaft bewertet, die diese Dinge selber regeln muss. Sie sehen jetzt aber eine Situation, wo die Hoffnung begründet ist, dass dort sozusagen Offizialdelikte verfolgt werden.
Rein psychologisch kann ich die Berliner Staatsanwaltschaft gut verstehen, dass man sich da nicht einmischen will. Ich will aber darauf hinweisen, dass mögliche Kläger hier durchaus Rechtsmittel einlegen könnten, sollte die Staatsanwaltschaft tatsächlich untätig bleiben. Dann hätten die Kläger die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen diese Staatsanwaltschaft und ein noch schärferes juristisches Schwert wäre ein Klageerzwingungsverfahren, wenn plausibel gemacht werden kann, dass die Kläger tatsächlich persönlich durch diese Wahlfälschungen geschädigt worden sind in ihren bürgerlichen, gemeindemitgliedlichen Rechten.
Haben Sie Hoffnung, dass es sich zum Guten wendet?
Es kann sich zum Guten wenden, wenn die Berliner Justizbehörden, vor allem die Staatsanwaltschaft, diese Sache endlich ernst nehmen und sich nicht hinter vorgeschobene Gründe wie Selbstverwaltungsrechte Religionsgemeinschaften zurückziehen.
Das war der Publizist Micha Brumlik über die Vorgänge in der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Gleich wird es bei uns wieder sommerlich leicht. Es geht um koscheres Eis, das in Hamburg hergestellt wird. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Uri Temal aus Haifa den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die niedersächsische Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Klajetsch hat das Vorgehen ihres Ministeriums nach Antisemitismusvorwürfen gegen die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim verteidigt. Sie habe die Kritik des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, an dem inzwischen eingestellten umstrittenen Seminar sehr ernst genommen und gehandelt, sagte die Ministerin im Landtagsplenum in Hannover. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte bereits 2015 das Seminar in einem Schreiben an das Ministerium als einseitig und anti-israelisch bemängelt. Heinen-Klajetsch kritisierte im Landtag das Verhalten von Hochschulpräsidentin Christiane Diene. Diese hatte auf Vorwürfe aus Israel die Hochschule verbreite Hass mit trotzigen Reaktionen im Kurznachrichtendienst Twitter geantwortet. Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, hat sich inzwischen mit der Ministerin getroffen. Man müsse das bestellte Gutachten des Zentrums für Antisemitismusforschung abwarten, sagte er danach. Im Gespräch sei eine kontroverse Ringvorlesung zum Nahostkonflikt. Am kommenden Mittwoch wird in Düsseldorf das erste jüdische Gymnasium Nordrhein-Westfalens eröffnet. Bundesweit ist es die dritte weiterführende jüdische Schule neben dem Berliner Moses-Mendelssohn-Gymnasium und der Lichtigfeld-Schule in Frankfurt. Hinzu kommt demnächst ein neues jüdisches Gymnasium in München, das ebenfalls zum neuen Schuljahr eröffnet. Es sei eine Erfolgsgeschichte, dass die Gemeinden so gewachsen seien, dass die Einrichtung jüdischer Schulen möglich würde, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Schulen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Bildung einer jüdischen Identität und seien zudem ein geschützter Raum. Die Schule stehe auch Kindern anderen Glaubens offen. Die Neugestaltung der NS-Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel geht voran. Der erste Bauabschnitt werde in der kommenden Woche von der niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt eröffnet, teilte die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten mit. Zwischen 1937 und 1945 vollstreckte die NS-Justiz mehr als 500 Todesurteile in der damaligen Strafanstalt Wolfenbüttel. Unter den Opfern waren viele Kriegsgefangene, Angehörige des Widerstandes gegen das NS-Regime sowie Sinti, Roma und Juden. Bis 1947 wurden dort auch NS-Kriegsverbrecher von den Briten hingerichtet. Soweit die Meldungen.
In Hamburg gibt es inzwischen schon eine kleine Infrastruktur für koschere Lebensmittel. Das sind solche Lebensmittel, die unter rabbinischer Überwachung hergestellt wurden und Produkte bestimmter Tiere nicht enthalten, sowie keinerlei Mischung von Milch und Fleisch. Das Deli King bietet Weine aus Israel. Edeka verkauft koschere Lebensmittel in seiner Filiale in der Grindelallee. Es gibt einen zertifizierten Catering-Service und im Internet erfährt man, wo überall man koscheres Brot bekommt. Und seit einiger Zeit gibt es auch Eis, das den Regeln der Kaschrut entspricht. Made in Hamburg. Sven Barske hat sich die Herstellung angesehen.
Vor den Genuss hat der Herr die Arbeit gesetzt. Auch bei Paradieseis, einem kleinen Betrieb in Hamburg-Stelling. Laut ist es hier im Produktionsraum hinter dem Lamellenvorhang aus durchsichtigem Plastik. Die Angestellten tragen Schutzhaube und Schürze. Eine schüttet Zutaten in einen großen Kunststoffbottich. Mehrere andere füllen an einer großen Maschine einen milchigen Speisebrei in Pappbecher. Die kommen in Kartons, einmal zukleben und ab damit in die Kühlkammer. 18 Festangestellte und mehrere Aushilfen sind hier beschäftigt. 4 bis 5 Mal im Jahr produzieren sie auch koscheres Eis. Für jüdische Gemeinden in ganz Deutschland und sogar für ein Restaurant in Prag, erzählt Geschäftsführer Axel Steen.
Dadurch, dass wir eine Manufaktur sind, alles per Hand abfüllen, sind wir auch in der Lage, da auch kleinere Mengen zu produzieren und auch verschiedene Sorten und verschiedene Bechergrößen.
Im Lager neben dem Produktionsraum stehen große Säcke mit Zucker und anderen Zutaten für die normale Eisproduktion. Als Axel Steen und der Rabbiner sie das erste Mal durchsahen, stellten sie fest, dass fast alle schon ein Koschersiegel trugen. Nur die Bindemittel nicht, weshalb ins koschere Eis nun andere geschüttet werden als ins übrige.
Dort oben haben wir die koscheren Bindemittel, Johannesbrotkernmehl, Goa-Kernmehl.
Sie werden gesondert gelagert, um nicht in Berührung mit nicht koscheren Lebensmitteln zu kommen. Da alle Arbeitsschritte bei Raumtemperatur oder darunter stattfinden, müssen die Gerätschaften nicht eigens gekaschert werden, also rituell gereinigt. Mit einer Ausnahme.
Die Vanilleschoten, die kochen wir einmal auf und dann werden sie ins Eis gegeben. Wir haben dafür einen Topf, der ausschließlich für die koschere Produktion benutzt wird.
Das koschere Eis schmeckt genauso gut wie jedes andere der kleinen Manufaktur auch. Kein Wunder, der ganze Unterschied besteht in 1, 2 Bindemitteln, der Verwendung von koscherer Milch und darin, dass Rabbiner Bystrizki ein Auge auf die Herstellung hat. Das macht er kostenlos, sagt er.
Ich bin immer mindestens bei Beginn zu sehen, dass alles da, alle Produkte da, alle Zutaten, genug für die Produktion. Dann kann ich sehen, wie die Produktion startet und dann kann ich gehen oder wieder zurückkommen.
Der Rabbiner beaufsichtigt alle koscheren Betriebe in Hamburg.
Wenn ein Produkt meine Zertifizierung haben will, dann muss ich 100% sein, dass alles, was kommt in das Produkt rein, ist zu 100% koscher. Da gibt es keinen Kompromiss. Und deswegen muss ich erstmal alles sehen, ich muss die Rezeptur sehen. Dann gehen wir durch alle Produkte, dann sehe ich die Produkte. Und wenn ich sehe, das steht darauf koscher, dann sage ich okay.
Die koscheren Sorten Mango und Erdbeer werden als Sorbet hergestellt. Nach den jüdischen Speisegesetzen sind sie deshalb Parve, enthalten also weder Milch noch Fleisch und können deshalb jederzeit gegessen werden. Nicht so die beiden anderen koscheren Sorten Vanille und Schokolade. Sie sind Milcheis und damit nicht immer erlaubt.
Nach fleischiger Mahlzeit soll man 6 Stunden warten, bis man wieder Milch isst.
Die Mehrheit der Gemeindemitglieder in Hamburg lebt nicht nach den Regeln der koscheren Küche. Der Rabbiner selbst ist da strenger.
Ich bin jüdisch und ich habe die Tora und die jüdischen Gesetze. Und das ist untrennbar. Das ist ein wesentlicher Teil von Alltag, von Leben, dass man isst nur, was erlaubt.
Zu Hause warten 8 Kinder auf ihn. Und so ist Rabbiner Bystrizki ein guter Kunde bei Paradieseis in Hamburg-Stelling.
Wo und wie wird Eis in Hamburg koscher hergestellt? Sven Barske berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Ein sehr eigenartiges Gebot lesen wir in unserem Tora-Abschnitt am heutigen Shabbat. Moses gebietet den Israeliten, und du sollst lieben den ewigen deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Mit anderen Worten, Gott lieben bedeutet totalen Einsatz des ganzen menschlichen Wesens. Aber kann denn Liebe geboten werden? Nun, wir müssen zunächst das Wort oder den Begriff Liebe erst einmal richtig verstehen. Im heutigen Sprachgebrauch bedeutet lieben, begehren oder einfach sich gut fühlen mit den Menschen oder Dingen, die man liebt. Nicht aber so in der Bibel. Unsere Kommentatoren verstehen Liebe zu Gott als ganze Hingabe an die Freude, Gott zu dienen, indem wir seine Gebote befolgen und nach ihnen leben. Aber wie wir nur zu gut wissen, ist das nicht immer leicht und nicht immer schön oder angenehm. Gott zu lieben bedeutet auch, die negativen Aspekte seiner Schöpfung zu akzeptieren, sei es persönliches Leiden, Naturkatastrophen oder menschliches Übel. Das ist die Lehre, die wir von Hiob lernen, der alles verloren hatte, aber dennoch nicht bereit war, sich von Gott abzuwenden und ihn zu verfluchen. Der Ewige hat gegeben und der Ewige hat genommen. Gelobt sei der Name des Ewigen, sagte er. Diese Worte wiederholen wir bei jeder Beerdigung, bevor wir das Kaddischgebet sprechen, das weder Tod noch Leiden beinhaltet, sondern aus einer Reihe von Sprüchen besteht, die Gott preisen. Sogar wenn wir trauern, müssen wir Gott lieben. Wie weit aber geht unsere Fähigkeit, auch im Extremfall Gott zu lieben? Als ich Ende der 60er Jahre Gemeinderabbiner in Berlin war, gab es dort viele Holocaust-Überlebende. Sie stellten die fundamentale menschliche Frage: Wo war Gott damals? Und ihre Antworten waren unterschiedlich. Einige kamen aus religiösen Häusern und lehnten nach dem Krieg alles Religiöse ab. Einen Gott, der so etwas zulässt, kann man nicht lieben. Oder, wenn so etwas passiert, kann es keinen Gott geben. Und so weiter und so weiter. Andere wandten sich gerade jetzt der Religion zu. Sie glaubten, durch Gottes Gnade überlebt zu haben und fühlten sich zu Dank verpflichtet. Viele in dieser Gruppe engagierten sich aktiv nicht nur im religiösen Gemeindeleben, sondern auch in der Gesellschaft überhaupt. Sie fühlten, dass der Zweck ihres Überlebens war, etwas an die Menschheit zurückzugeben. Und dann gab es jene, die aus einem tief religiösen Milieu kamen und auch als Überlebende dort blieben, weil sie verstanden hatten, dass es nicht Gott war, der diese Katastrophe geschaffen hatte, sondern die Menschen, die ihn nie verstanden und nie geliebt hatten. Elie Wiesel beantwortete die Frage nach Gott und dem Holocaust einmal so: Was passiert ist, kann man nicht mit Gott beschreiben. Und man kann, was passiert ist, nicht ohne Gott beschreiben. Eine weise Lehre für jene, die heute wieder oder immer noch menschliche Katastrophen im Namen Gottes schaffen. Lasst Gott aus dem Spiel und lernt, ihn bedingungslos zu lieben. Nur so kann eine bessere Welt geschaffen werden. Wie der Prophet Micha uns lehrt: Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist und was der Ewige von dir fordert. Auf Recht halten, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Gotte.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.